Ja, jetzt haben wir viel über Naturbaustoffe geredet, über Holzfenster, natürliche Dämmstoffe. Alles ist in Ordnung, Holz ist drinnen. Jetzt denkt man sich, Himmel, Herrgott, Haustechnik, ein Riesenbereich heutzutage, Steuerung für alles und jedes. Was hat das in einem gesunden Haus verloren? Sehr viel finden wir, wenn man es sinnvoll einsetzt. Und das ist das Thema des nächsten Vortrages. Sieblick Elektrik sagt Ihnen intelligente Energie- und Haustechnik und Smart Home für das gesunde Haus. Omid Farazad wird Ihnen heute etwas darüber erzählen. Herzlich willkommen, Omid. Und ich bitte dich um die Information. Nur kurz, wenn Sie gezielte Fragen haben, der Herr Farazad ist dann am Stand, der befindet sich hier gegenüber und da können Sie sich ganz gezielt informieren und beraten lassen. Aber jetzt sind wir mal gespannt, wie man die Haustechnik einsetzen kann im gesunden Haus. Bitte.
Ja, vielen Dank. Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Omid Farazad. Ich bin Berater von der Firma Sieblick Elektrik und ich möchte Sie so ein bisschen durch viele Themen führen, über die einem als Häuselbauer oder Sanierer betreffen, speziell Haustechnik und Elektrotechnik. Und was Sie als Häuselbauer oder Renovierer tun können, um energieeffizient zu arbeiten und auch die Gewerke zu Hause intelligent miteinander zusammenarbeiten. Das Hausbauen ist tatsächlich ein großes Abenteuer. Ich habe selber das Vergnügen gehabt, vor 10 Jahren in Niederösterreich mein erstes Haus zu bauen. Ich kann eines sagen, die Planung und das Informieren im Vorfeld zählt sicherlich mit zu den wichtigsten Dingen beim Hausbauen, weil so kann man sicherstellen, dass man später auch wirklich alles reibungslos abläuft. Ich habe dann meinen Lebensmittelpunkt also 2015, 2016 von Niederösterreich nach Kärnten gelegt. Das hat dann dazu geführt, dass ich binnen kürzester Zeit ein zweites Mal gebaut habe. Und ich habe selber auch gemerkt, dass beim zweiten Hausbau die Dinge wesentlich bewusster ablaufen. Man setzt sich auch Ziele. In dem Fall war mein Ziel auch der Umgang mit der erneuerbaren Energie beim zweiten Haus. Es war auch der Umgang mit der frischen Luft. Das heißt, das Wohlfühlen zu Hause. Und so entwickelt man auch dann, wenn man wirklich einmal die Situation hat, zweimal zu bauen, auch so seine Motive. Das Hausbauen ist ein großes Abenteuer. Es ist aber auch eine besondere Herausforderung. Und erlauben Sie mir ganz kurz auch dann so jetzt vom kleinen Häuselbau jetzt zu den globalen Themen ein bisschen auszuholen. Es spielt nämlich vieles von den globalen Herausforderungen, die mit denen wir zu tun haben, auch natürlich in den Wohnbau mit hinein. Diese Zahlen, die Sie hier sehen, 96,5 Millionen Barrel Öl, die 9,7 Milliarden Kubikmeter Gas, 14,5 Millionen Tonne Kohle, das ist Öl, das ist Gas, das ist Kohle. Wir wissen, das sind Dinge, die heute nicht wirklich nachhaltig sind. Was will ich mit den Zahlen sagen? Ich nehme es gleich vorweg. Das ist der Tagesverbrauch der Menschheit gemittelt auf ein Jahr, 2018. Und da sieht man schon, dass das ein enormer Bedarf ist, den wir Menschen haben an diesen Energien. Diese Studie, die da rausgekommen ist, kommt nicht von irgendwo, sondern das ist von der BP. Das heißt, man kann sagen, wirklich aus erster Hand diese Informationen. Von daher kann man davon ausgehen auch, dass das stimmt. Was hat das mit dem Hausbau zu tun? Vielleicht ganz kurz hier auch noch das Thema. Ja, wir stehen, der Herr Kukowitz hat vorhin schon die kleine Schwedin mit den Zöpfen angesprochen. Wir stehen vor globalen Herausforderungen und jeder kann einen kleinen Beitrag auch leisten. Das Thema ist CO2, Treibhausgasemissionen. 50 Milliarden Tonnen Treibhausgase verbrauchen wir, je nachdem, in welche Studie man da hineinschaut, jährlich. Und das ist eine unvorstellbare Größe. Und davon gehen circa 50% auf die Energieerzeugung zurück. Das heißt, Energieerzeugung ist ja doch etwas, mit dem wir uns im Hausbau auch dann später auseinandersetzen müssen. Und da ist einfach die Aufforderung auch an Sie, vielleicht hier ein Stückchen auch nachzudenken, was Sie dazu beitragen können. Ja, auch ganz kurz, es gibt natürlich auch viele, die das heute noch bestreiten, diese ganze Entwicklung, die CO2-Konzentration, machen wir es hier ganz kurz aus. Was Sie hier sehen auf dieser blauen Linie, das ist in den letzten Jahrtausenden der Zyklus der CO2-Konzentration in der Luft. Sie sehen, das schwankt über die Eiszeiten immer hoch und runter und hoch und runter. Warum ist das so? In den Eiszeiten ist ganz einfach, klarerweise, wenig Grün vorhanden, damit wenig Photosynthese. Und das führt dazu, dass weniger CO2 gebunden werden kann. Einfach eine ganz logische Sache. Und Sie sehen, wir sind hier jetzt am Anfang eines neuen Zykluses. Aber was bemerkenswert ist, das ist im Prinzip der Bereich, nämlich ab der Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnt diese Kurve über ein gewisses Maß hinauszusteigen. Und das ist damit zu begründen, dass da die industrielle Revolution begonnen hat. Das heißt, hier haben wir begonnen, Holz, Kohle zu verbrennen, um einfach den industriellen Prozess auch voranzuführen. Und was wir hier jetzt sehen, ist, dass die Kurve jetzt über diese 250 ppm CO2 weit hinaufgeht, über 350, 450 an guten Tagen. Und an schlechten Tagen, wenn wir hier draußen in Graz einmal so Messungen durchführen, geht das rauf bis 550. Also das ist menschengemacht. Das ist jetzt nicht zurückzuführen auf den Zyklus, den zugegebenermaßen die Erde einfach auch hat, sondern diese Differenz ist menschengemacht. Man sieht es auch ganz deutlich hier, und zwar das ist eine von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ein Überblick über den Temperaturverlauf in den letzten 200 Jahren, wie sich das so entwickelt hat. Und was man hier ganz eindeutig sieht, die letzten 30 Jahre, das waren keine kalten Jahre. Die letzten 30 Jahre waren wirklich sehr warme Jahre. Und das ist eben auf diesen, auf diesen enormen Verbrauch an oder Produktion von CO2 zurückzuführen. Wenn wir es uns ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir hier die heißesten Sommer in Österreich, die je gemessen worden sind. Und es ist nicht zufällig, dass speziell die letzten 4-5 Jahre, die wir jetzt erlebt haben, 2019, 2018, 2017, dass wir hier diese Jahre in dieser Übersicht finden. Einzig das Jahr 2003, ich habe mich jetzt nicht mehr daran erinnern können, aber ich habe so ein bisschen in den Fotos zu Hause nachgeblättert und es ist tatsächlich so, es gab da in dem Jahr kein Tag, wo wir im Sommer nicht im Schwimmbad waren. Also das war ein Ausreißer. Also das sollte uns zu denken geben und das führt mich eigentlich auch dazu, dass wir in Zukunft wahrscheinlich nicht nur darüber nachdenken müssen, wie bringen wir unser Haus im Winter warm, sondern wie können wir sicherstellen, dass im Sommer, in den Sommermonaten wir zu Hause erträgliche Temperaturen vorfinden. Ja, und das bringt mich jetzt eigentlich dann schon zu dem, Sie kennen das bestimmt, zu dem Energieausweis. Das ist im Prinzip der Punkt, wo Sie beginnen als Häuselbauer, auch in der Renovierung, sich mit dem Thema auch sich einzubringen. Was man hier sieht, Sie kennen das, das sind diese Balken von A++ bis G. Je weiter Sie oben sind, umso besser ist natürlich das Haus gedämmt. Also nach heutigen Stand ist es gut, wenn Sie in den Bereich A, A+ oder sogar A++ bauen. Laut Bauordnung ist ein Haus der Energieklasse B vorgeschrieben. Und wenn Sie auch jetzt hier so durch die Hallen gehen und mit Bauträgern sprechen und die erzählen Ihnen von Niedrigenergiehäusern, dass sie Niedrigenergiehäuser sind, bitte achten Sie darauf, das sind Häuser der Energieklasse B. Also nicht wirklich sensationell Gutes, sondern man sollte eher danach trachten, im Bereich niedrigste Energiehaus zu gehen oder sogar noch besser. Also Sie entscheiden hier schon mit der Gebäudehülle, mit dem Wandaufbau und mit den Dämmstärken, in welche Dimension sie vorstoßen. Ja, das habe ich schon erwähnt. Ich will jetzt auch nicht so sehr in der Theorie jetzt bleiben, sondern ich möchte hier ein praktisches Beispiel auch hernehmen, das jetzt im Umkreis von Graz realisiert worden ist. Das ist dieses Haus, ein Einfamilienhaus mit 160 Quadratmeter. Und all das, was ich Ihnen jetzt zeige, das ist in diesem Haus platziert. Es ist im Endeffekt dann auch mit Kosten hinterlegt, nämlich nicht nur die Investitionskosten, sondern speziell, wie sieht's mit den Betriebskosten aus? Und die erste Frage, die man sich als Häuselbauer so stellt, oder eine der ersten Fragen ist, naja, jetzt wissen wir, wie das Haus ausschaut, wie wollen wir das Haus heizen? Ja? Wie bringen wir die Komforttemperatur? Und Sie werden mir recht geben, wenn wir jetzt Öl und Gas möglicherweise eher der Vergangenheit zuschreiben. Es ist auch so, dass das Regierungspapier, das heute vorliegt, vorschreibt, dass ab 2025 keine Neubauten mit Gas und Öl realisiert werden dürfen. Und ich glaube, ab 2035 werden auch alle Bestandshäuser mit Gas und Öl spätestens überarbeitet werden müssen. Also da ist ein Riesenschritt auch von Seiten der Regierung jetzt passiert. Biomasse, Fernwärme, das sind natürlich Dinge, die Sinn machen. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, von daher auch nachhaltig. Und Fernwärme ist natürlich sinnvoll im städtischen Bereich, auf das auch zurückzugreifen. Was Infrarot betrifft, muss ich sagen, als Sieblick selber haben wir da jetzt wenig Erfahrung. Es mag sicher eine gute Lösung für den Renovierungsbereich sein, wo man einfach mit einfachen Mitteln bei Zubauten etc. gute Ergebnisse erzielt. Eines ist jedoch klar, mit der Infrarot oder mit wenig der oben genannten können wir kühlen. Also eigentlich nur mit der Wärmepumpe, und deswegen geben wir auch der Wärmepumpe hier den Vorzug, weil die Wärmepumpe in der Lage ist, nicht nur zu heizen, nicht nur das Warmwasser zu machen, sondern wir können auch kühlen. Und in Anbetracht der Folien, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, was die Hitzetage betrifft, ist das Kühlen immer mehr ein Thema im Eigenheim. Genau, und das Besondere bei der Wärmepumpe ist einfach das, dass wir mit wenig Umweltenergie sehr viel Wärmeenergie dann erzeugen können. Egal, ob wir das aus dem Erdreich holen, aus der Geothermie, tief gebohrt oder aus der Luft. Das mag dann Ihre Entscheidung sein aufgrund des Grundstückes und aufgrund der Situation vor Ort, auch mit Nachbarschaft, was Ihnen hier dann, was für Sie dann in Frage kommt. Eines ist ja wichtig, schon jetzt mehrfach angesprochen, das Thema der Beschattung. Wir wissen jetzt, okay, wie wir das Haus jetzt heizen und wie wir auch das Warmwasser erzeugen können, beziehungsweise wie wir auch kühlen. Aber in erster Linie sollte das Kühlen durch präventive Maßnahmen erfolgen. Also das Kühlen mit Klimaanlage, mit Wärmepumpe sollte eigentlich zweitrangig sein. Alle modernen Häuser haben heute schon diese Rollos, diese Jalousien, und die haben ja den Sinn, dass man im Prinzip verschattet. Das funktioniert oft schon elektrisch, das ist schon ganz toll, weil da drückt man auf einen Knopf und das fährt rauf und runter, aber es funktioniert nicht intelligent. Man muss sich einfach vor Augen halten, es geht zu Hause darum, wir wollen so viel Licht haben wie möglich und nur so wenig Sonnenenergie wie gerade erforderlich. Also im Sommer wollen wir natürlich das Licht, aber nicht die Hitze. Und im Winter wollen wir natürlich das Licht und die Wärme, die am Nachmittag auch die Sonne hergibt. Deswegen ist es so wichtig, hier durch diese Präventivmaßnahmen einen gewissen Komfort auch zu schaffen. Da sind dann ganz schöne Dinge möglich, wie sonnenstandsgeführte Fassadenregelungen. Das heißt, wir können im Osten am Vormittag, im Süden zum Mittag und im Westen am Nachmittag beschatten. Das hat einfach den Sinn, dass wir hier mit der Zeit hier auch ein bisschen gehen und dass nicht überall gleich ganz finster ist. Oder die sogenannte Schattenkantennachführung. Das heißt, eine Intelligenz, die es ermöglicht, dass die Lamellen immer so nachgeregelt sind, dass die Energie, dass das Licht reinkommt, aber dass das Licht nur ein gewisses Maß hereinkommt. Ich stelle mir das so vor. Wir sind zu Hause, wir schalten zu Hause die Beschattung so, wie wir es wollen. Wir Menschen sind das sensibelste Organ. Wenn ich das Gefühl habe, ich will jetzt mehr Sonne, dann lasse ich sie rein. Wenn ich das Gefühl habe, es ist jetzt hier mir zu wenig, zu hell, dann lasse ich sie runter. Aber wenn wir das Haus verlassen, dann soll das eine Automatik machen, weil sie kommen dann am Abend nach Hause und haben die Sicherheit, dass die Automatik selbst dafür gesorgt hat, dass es nicht so heiß ist im Sommer. Wie funktioniert das? Es gibt hier ein System, das sind diese drei Buchstaben, die Sie hier sehen. Das ist der sogenannte KNX. Der KNX ist ein Standard, ein Busstandard, der es ermöglicht, gewerkeübergreifende Abläufe sicherzustellen. Und diese Wetterstation, die Sie hier oben sehen, die misst Wind, die misst Sonne, die misst Helligkeit und dementsprechend sammelt sie die Informationen, um diese Automatismen später dann auch herstellen zu können. Darüber hinaus gibt jeder Hersteller von den Beschattungselementen auch vor, bei welcher Windgeschwindigkeit die Beschattung als Schutz dann hochgefahren werden muss. Diese Information liefert mir auch die Wetterstation. Schauen wir uns kurz den Bus an, den KNX-Bus. Also wie gesagt, was ist das? Das ist kein Hersteller. Das heißt, es ist komplett unabhängig. Es ist ein Standard. Ähnlich zu vergleichen wie Bluetooth. Ja? Also das ist ein Standard, bei dem 500 Firmen mit dabei sind und ihre Produkte auf diesen Standard vorbereiten. Das heißt, das ist ein Telegramm, das ist standardisiert. Das gibt es seit 25 Jahren und ist sehr stabil. Das heißt, es gibt einfach hier wenig Veränderung. Es ist eine intelligente Infrastruktur. Das heißt, es gibt keine Zentrale, die dann, wenn sie ausfällt, dann das alles ausfällt. Nein, die Logik steckt in jedem einzelnen Teilnehmer, sprich in der Wetterstation, im Bewegungsmelder, im Taster. Und das Besondere auch hier ist, das Ganze ist, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, der KNX-Standard, der ist auch ohne Internetanbindung möglich. Das heißt, wenn Sie hier Bedenken haben, was Hackerangriffe und so weiter betrifft, also hier ist das, mit dem ist es sichergestellt. Weil auch immer diese Smart Home, wenn man das immer so auch hört, das Smart Home ist angreifbar, da kann sich wer von außen einwählen und dann die Herrschaft übernehmen. Zugegebenermaßen, wenn wir Fernbedienungen realisieren, also wenn ich das auch übers Handy steuern möchte, natürlich, dann hängt das System im Internet, aber als Standard ist es an sich ein Offline-System. Hier möchte ich auch ganz kurz sagen, was hat jetzt das Ganze überhaupt mit Baubiologie zu tun? Das war uns am Anfang auch nicht ganz klar, aber wir sind dann mit den Baubiologen zusammengekommen, weil für die war das Thema Smart Home immer ein extrem heikles Thema, weil da ist es um Funk gegangen, da ist es um Strahlenbelastung gegangen. Der KNX selber ist ein rein verkabeltes System, das heißt, wir senden hier keine Funksignale. Und damit ist es schon einmal sichergestellt, dass wir ein Höchstmaß an Gesundheit auch zu Hause, was elektromagnetische Strahlung betrifft, vorbereiten können. Zudem kann man damit auch ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel Stromfreischaltungen und anderes. Das sind dann noch so nette Dinge, die man auch noch zusätzlich realisieren kann. Wir können tolle Sachen realisieren, was Lichtstimmungen betrifft. Szenen im Wohn-, Ess-, Kochbereich. Nicht jetzt 17 verschiedene Tastbefehle, sondern ein Knopfdruck und ich habe meine Stimmung kochen zum Beispiel und mit einem Lichtschwerpunkt im Ess- und Kochbereich. Das sind ganz feine Sachen. Man kann die Sprachsteuerung auch mit hineinbringen, Zentralschaltungen, Anwesenheitssimulation. Das sind Dinge, wenn Sie sich für so ein System entscheiden, das kostet nichts, das sind quasi Abfallprodukte, die man umsetzen kann. Man muss es einfach einmal einstellen. Energiemanagement, das ist ganz ein wichtiges Thema auch, komme ich dann später noch dazu. Ja. Ja, hier auch noch ein Überblick, was dann noch möglich ist. Natürlich, die Sprachsteuerung habe ich schon angesprochen, ist ein heikles Thema, weil dann oft das Thema ist, ja, da hört jemand mit, ist berechtigt natürlich. Es gibt auch Systeme, die komplett, ich sage einmal, autark sind und nicht mit dem Internet verbunden. Aber sind wir uns ehrlich, wir haben alle zu Hause das Handy herumliegen. Wenn jemand wirklich sich hier Zutritt verschaffen möchte, da drin ist auch eine Kamera, da drinnen ist auch ein Mikrofon. Also so gesehen ist das nicht ganz zutreffend, wenn man sagt, dass ich erst mit der Sprachsteuerung mir dieses Fremdlauschen hereinhol. Also es ist mit jedem Handy möglich, dass sich da jemand einwählt und quasi abhört. Aber gewissermaßen natürlich, das ist ja das Prinzip von einer Alexa, dass die Daten dann quasi in die Cloud gesendet werden und dort dann quasi in einen Befehl umgewandelt. Fernsehungriff über Handy oder Visualisierungen, wie man es jetzt hier links oben sieht, das sind schon ganz nette Sachen, die man dann realisieren kann. Zugegeben sind Spielereien, man braucht es nicht unbedingt, aber trotzdem etwas, wo man sagt, da kann man einfach auch noch mehr aus der Sache rausholen. Man kann sich, auch wenn ich nicht zu Hause bin, einen Überblick verschaffen, ist der Strom abgeschalten, habe ich das Licht ausgeschaltet, rennt die Kaffeemaschine noch, Sie kennen diese Themen. Was auch wichtig ist, das finde ich sehr bemerkenswert, ist, dass mittlerweile auch das Technikum Wien sich mit dem Thema KNX beschäftigt. Die haben ein eigenes Labor eingerichtet, die Studenten befassen sich damit, wie man diese Systeme auch für den Bereich Assisted Living einsetzen kann. Das heißt, altersgerechtes Wohnen. Wir werden älter als noch vor 50 Jahren. Das heißt, der Lebensabschnitt im Alter ist doch sehr hoch. Es ist auch ein Lebensabschnitt, wo wir sehr, sehr hohe Komfortansprüche haben oder auch einfach nicht mehr für jedes Licht einschalten aufstehen wollen. Da gibt es Möglichkeiten und daran arbeitet das FH Technikum Wien. Wie sieht's mit der Luft aus? Das ist ein ganz emotionales Thema. Ich merke es bei mir auch bei den Beratungen. Thema Komfortlüftung oder nicht Komfortlüftung. Entscheidend ist, Luft ist das Lebensmittel Nummer eins. Keine 3 Minuten ohne Luft und wir waren. Ja. Natürlich, jetzt kann man sagen, wir machen das so wie die letzten 30 Jahre. Wir lüften die Fenster. Das hat viele Jahre sehr gut funktioniert. Der Unterschied aber ist, dass heute, Sie haben den Energieausweis vorhin gesehen, dass wir extrem dicht bauen. Fenster sind sehr dicht, Leckagen gibt es keine mehr, Blower-Door-Messung. Also die Gebäudehülle ist so zu verstehen, wie als, ich sage mal, man lebt in einem Plastiksackel und wenn ich nicht jetzt aktiv permanent dafür sorge, dass frische Luft reinkommt, dann haben wir ein Problem. Sie sehen das hier auch an den Zahlen. 450 ppm, die Zahl haben wir vorhin schon einmal kurz gehört, das ist das, was wir einatmen. Und 40.000 ppm, das ist das, was wir ausatmen. Also das heißt, wir belasten den Wohnraum extrem mit CO2. Man kennt das so auch ein bisschen aus dem Schlafzimmer. Man steht in der Früh geht kurz raus, kommt wieder rein. Man spürt die Luft. Das ist aber im Neubau noch einmal verschärft, einfach aufgrund der hohen Dichtheit. Das Fensterlüften an sich ist sicher auch eine Möglichkeit, aber schauen wir uns das ganz kurz an. Dreimal Stoßlüften am Tag in mehreren Räumen bringt 300 Kubikmeter Luft pro Tag. Das heißt, für uns Menschen stehen 3 Kubikmeter Luft zur Verfügung. Das ist viel zu wenig. Die Norm schreibt hier vor, dass wir Menschen für gesundes Wohnen bis zu 30 Kubikmeter Luft vorrätig haben müssen zu Hause. Das heißt in Wirklichkeit, man müsste jemanden anstellen, der zu Hause permanent die Fenster aufmacht und schließt, oder man lässt die Fenster einfach den ganzen Tag offen. Nur das ist dann ein energetisches Problem. Was kann man machen? Natürlich die Alternative zum Fensterlüften, ich gehe jetzt nicht so sehr in die Technik rein, aber nur, dass Sie es gesehen haben, ist die Komfortlüftung. Das schaut so aus, wie hier auf dem Bild, das graue Kastel, das ist das Lüftungsgerät. Das blaue daneben, das ist eine Vorerwärmung über die Sohle, übers Erdreich. Ist eine optionale Technik, muss man nicht machen, hat aber sehr viele Vorteile. Das Herzstück von so einer Lüftungsanlage ist dieser, hier in Türkis sehen Sie das, der Wärmetauscher. Der Wärmetauscher sorgt dafür, dass die Wärmeenergie, die der Abluft entzogen wird, wieder der Frischluft abgegeben wird. Das heißt, die Wärme bleibt beim Lüften im Haus zu einem sehr hohen prozentuellen Anteil. Ja, und so sieht es aus, wenn man das dann verrohrt. Das ist jetzt wirklich keine große Hexerei. Das sind so Rohre mit 75 mm Durchmesser, die dann in die entsprechenden Räume reingehen. Entscheidend ist, und das ist ein, und da kommt wieder der KNX so ein bisschen hinein, ist, dass die Lüftungsanlage nur so viel lüften soll, wie gerade am Bedarf notwendig. Und dazu gibt's solche CO2-Sensoren, die platziert man vorzugsweise im Schlafzimmer, im Wohnzimmer oder im Kinderzimmer, vielleicht auch noch im Badezimmer, dann habe ich die Feuchte auch noch ein bisschen drinnen in der Sensorik. Und die regelt mir das Lüftungsgerät so stufenlos dann hinauf, dass immer nur so viel gelüftet wird wie notwendig. Da kann es nicht passieren, dass man den Schalter auf Stufe 4 dann 4-5 Tage oder länger dann eingeschaltet hat und man sich die Luft austrocknet, weil das ist so der Nebeneffekt von so einer Lüftungsanlage. Nein, es regelt immer je nach Bedarf. Das blaue Kastel, das ich Ihnen da vorhin gezeigt habe, das zeige ich Ihnen hier jetzt einmal kurz im Einsatz, nämlich im Winterbetrieb. Das ist so ein Auszug aus diesem Haus, wo wir die Parameter herausgeholt haben. Sie sehen hier, der Wert 1 steht dafür, dass wir jetzt im Heizbetrieb sind. Und Sie sehen rot eingekastelt die 12,4 Grad, das ist die Außentemperatur. Also das ist tiefster Winter. Durch diese Information schaltet sich der Sohlewärmetauscher ein. Im Außenbereich wird quasi Wärme aus dem Erdreich entzogen und wird der Zuluft zugeführt. Wir lüften im Winter bei minus 12,4 Grad mit 20,35 Grad. Das wird man mit Fensterlüftung niemals zusammenbringen. Und im Sommer haben wir den verkehrten Effekt, nämlich wir können die heiße und die warme Luft außen vorkühlen. Sie sehen, die Nummer 2 steht jetzt hier für Kühlbetrieb. Die 31,4 Grad Außentemperatur kühlen wir über das Erdreich auf 23,9 Grad ab und somit können wir mit einer angenehmen Temperatur einblasen in die Räume. Wichtig ist, ich will Ihnen jetzt hier nicht erklären, dass eine Komfortlüftungsanlage eine Klimaanlage ist. Dafür hat die Luft einfach zu wenig Energie in sich. Aber mit so einer Technik ist es möglich, dass wir verhindern, dass durch Lüften die Räume zusätzlich aufheizen. Um das geht's eigentlich. Ja, jetzt haben wir über Dinge gesprochen, die Energie verbrauchen, Wärmepumpe, Lüftung. Aber woher nehmen wir die Energie? Und da sind wir natürlich jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, da sind wir jetzt an der Wende. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, Öl, Gas, das sind alles Dinge, die werden wir in Zukunft vielleicht noch im industriellen Bereich haben, aber im Wohnbereich nicht mehr. Die Netze ändern sich. Also Sie werden mir zustimmen, wenn wir sagen, die Zukunft ist elektrisch. Ja? Und nur, was können Sie hier für einen Beitrag leisten? Und zwar natürlich über die Photovoltaik. Es ist möglich, mit einer Photovoltaikanlage, dass Sie wirklich tatsächlich den Strom, den Sie zu Hause verbrauchen, auch selber produzieren. Wie schaut das aus? Das ist so eine klassische Anlage Süd ausgerichtet. Da kann man sagen, die Südausrichtung ist fein, aber mittlerweile ist es auch möglich, Ost, Süd, West von dort die Energie herzuholen, weil wir dann auch wieder tagessituationsabhängig am Vormittag für die Wäsche, zum Mittag zum Kochen und am Nachmittag auch noch für gewisse Aktivitäten einfach hier die Energie holen. Es geht um den Eigenverbrauch, nicht mehr darum, dass wir so viel Energie produzieren, wie es möglich ist, sondern so viel, dass wir nutzen können. Fassadenintegration, das heißt, mittlerweile ist das auch schon in der Architektur angekommen. Ob das jetzt hier schön ist mit der schwarzen Fassade, natürlich ist das auch realisierbar mit weißen Fassaden. Also auch da sind keine Grenzen gesetzt. Oder man geht jetzt überhaupt zu dem Punkt, dass man sagt, gut, ich habe sowieso jetzt ein Bauvorhaben wie ein kleines Carport, das ich jetzt nachträglich realisieren möchte. Da bietet sich auch sowas an. Ich habe mit dieser Lösung Licht, ich habe ein Dach über dem Kopf und wenn man will, auch gewissermaßen etwas Schatten. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, und aber das Entscheidende ist, wohin mit der Energie. Und da muss man jetzt unterteilen zwischen dem Eigenverbrauch, und das ist die Hauptmotivation, oder der Einspeisung. Und bevor wir jetzt ins Netz einspeisen, versuchen wir jede Kilowattstunde auch selber zu gebrauchen. Sie sehen auch an der Wertigkeit, ob das jetzt zulässig ist oder nicht. Ich habe es mir jetzt einfach hier dazu geschrieben. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, dass eine eigenverbrauchte Kilowattstunde einfach einen höheren Wert hat als die Kilowattstunde, die ich einspeise. Ich versuche jetzt etwas zu machen. Oh, die Zeit. Und zwar, ich stelle ganz kurz die Photovoltaik in die Mitte. Klar, mit der Photovoltaik kann man Hausstrom machen, super. Was können wir noch machen? Ich kann mit der Photovoltaik natürlich die Wärmepumpe betreiben, mache damit mein Warmwasser, meine Kühlung und auch die Heizung. Das funktioniert im Winter zugegebenermaßen nicht ganz so optimal. Wir haben weniger Sonnenstunden, es ist teilweise auch Schnee. Aber die Photovoltaik ist der Treiber für die Wärmepumpe in erster Linie. Erst dann, wenn die Energie nicht ausreicht, holen wir sie uns aus dem Netz. Was hier so noch angedeutet ist, wir können in der Übergangszeit die Energie auch über die Wärmepumpe in einen Puffer speichern. Das heißt, wir verlagern die elektrische Energie als thermische Energie. Natürlich komme ich später noch dazu. Oder in die Bauteilaktivierung. Hier am Beispiel, wie das auch bei dem Haus ausschaut. Sie sehen hier gelb die Kurve für den Photovoltaikertrag. Das ist jetzt das so ein Tag im Herbst. Das heißt, hier ist schon Heizbetrieb erforderlich, aber trotzdem noch sehr viel PV-Ertrag. Mit der Photovoltaik starten wir die Wärmepumpe. Das sehen Sie hier rot und befüllen einen Pufferspeicher mit thermischer Energie. Sie sehen dann hier ab 12 Uhr steht die Wärmepumpe, hat quasi eine Nulllinie nach nur 9 Stunden Laufzeit und ab dem Zeitpunkt wird das Haus über den Pufferspeicher erwärmt. Was natürlich ein enormer Vorteil ist, weil wir da den Eigenverbrauchsanteil steigern. Ja, dann kühlen. Ich sag, wir haben vorhin schon gelernt, Kühlen sollte in erster Linie stattfinden über Beschattung oder über Gebäudehülle. Aber wenn es auch da noch eine Anforderung gibt, natürlich kann man mit der Photovoltaikanlage perfekt kühlen. Elektromobilität. Wird immer so propagiert, die Photovoltaik, habe ich eine Photovoltaikanlage, habe ich ein Elektroauto, kann ich gratis fahren. Das ist nicht ganz richtig. Das kann ich Ihnen nachher dann auch im Gespräch noch einmal zeigen oder erklären. Wesentlich ist, wir können aber Überschüsse laden unter gewissen Voraussetzungen und wir können in die Mischladung gehen. Das heißt, eine Mischung aus Photovoltaikladung und Netzladung. Und dann zuletzt, das ist so von der Reihenfolge her, wie man es angehen sollte, alles, was dann noch übrig bleibt an Energie, gehen wir dann erst in einen Speicher. Den kann ich als Nachtspeicher nutzen. Das heißt, die Überschüsse in den Nachtbereich verlagern. Ich kann Lastspitzen abdecken oder auch Notstromfunktionen realisieren. So, ja, jetzt zu den Kosten ganz kurz. Da gehe ich jetzt schnell drüber. Natürlich, die Investitionskosten sind ein heikles Thema beim Bauen, aber schauen wir auch ein bisschen auf die Betriebskosten. Das Haus hier mit 161 Quadratmeter, Haushaltsstrom, Heizen, Warmwasser, Poolpumpe, Sauna, es ist alles mit elektrischem Strom gemacht, kommt auf monatliche Energiekosten von 59 Euro. Warum? Weil wir einfach die Energie optimal im Haus versucht haben zu behalten, weil wir speziell die Wärmepumpe und die Photovoltaik miteinander kombiniert haben und klarerweise eine kleine Photovoltaikanlage drauf ist. Also das ist wirklich leistbar. Also man sollte auch sich überlegen, wie können wir uns natürlich das Bauvorhaben leisten, aber wie schaut es dann später im Betrieb aus? Was die Investitionskosten betrifft, hier ganz kurz ein Hinweis. Diese Dinge, wenn man sie wirklich so durchzieht wie bei dem Haus, kosten ein bisschen was mehr. Das ist auch klar. Gehen Sie auf die Homepage www.smarthome.ziblick.com und Sie können dort wirklich innerhalb von einer 10 Minuten, 15 Minuten hier einen Fragebogen durchlaufen und wir rechnen Ihnen die Investitionskosten für Heizung, für Lüftung, für die Elektrotechnik, für die Photovoltaik. Bin schon gleich fertig. Hier noch ganz kurz die Partnerbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir selber sind ja nicht der Verarbeiter, sondern wir beliefern den Elektriker und den Installateur. Und auf meinem Stand gibt es auch noch, weil Sie jetzt nur Teilbereiche von dem ganzen Smart Home Thema interessieren, können Sie bei mir im Stand auch die Broschüren abholen. Ja, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, ein Applaus. Amit Parasat, die Begeisterung ist absolut zu hören und das ist ein spannendes Thema. Danke. Wenn Sie Fragen haben, der Stand und er steht für Sie zur Verfügung. Schön, dass Sie mit dabei sind.